dann willkommen zurück. Wir sprechen über Missing oder Sagasu von Shinzo Katayama, den man übrigens ganz problemlos auf Blu-ray kaufen kann, denn der ist in den USA erschienen.
Ah ja, okay.
Ne, nicht kann schlecht, man machen. Genau. Mr. Katayama kennt man vielleicht nicht so unbedingt als Regisseur, da hat er auch schon ein paar Filme gemacht, die sind aber glaube ich nicht so bekannt, aber als Schreiber. Oder? Hä?
Regieassistent sehe ich hier.
Regieassistent, ja.
Von Mother von Bong Joon-ho.
Ja.
Genau.
Sekunde mal, und ich dachte, ich
den hätte... Siblings of the Cape, der steht auch noch aus, den habe ich noch nicht gesehen, aber der ist schon seit längerer Zeit mal auf meiner Watchlist.
Ja, den habe ich mir auch schon vorgenommen. Genau, nee, ich habe ihn jetzt mit jemand anderem tatsächlich verwechselt.
Oh, okay.
Egal, aber ja, Bong Joon-ho, Regieassistent, ist auch gut. Ja. Der Film ist auch teilweise koreanisch produziert.
Ach ja, okay.
Sagt zumindest Letterboxd, denn das ist dann der eine Film, der als koreanische Produktion in meiner Statistik auftaucht. Für dieses Jahr zumindest. Und viele Leute sagen auch, der fühlt sich ein bisschen an wie ein koreanischer Thriller.
Ja, finde ich auch. Also absolut. Nicht nur, weil hier Chiro Sato, der den Satoshi spielt, den Vater, ausschaut wie Odesu in Oldboy.
Und was ich als,
einen Hammer schwingt, aber auch so, ja, da hast du recht.
Nee, was ich ja super finde bei Chiro Sato ist, dass der ja eigentlich eher so ein Comedy-Typ ist.
Ja, so schaut er aber auch aus.
Ja, ne, also man kennt ihn zum Beispiel als den Arbeitgeber in The Fable oder in den Gintama-Film hat er komplett beknackte Rollen, in Swing Girls war er, in Hentai Kamen war er. Also der macht eigentlich ganz, ganz viel Blödsinn.
Ja,
Und hier dann plötzlich diesen hier. Beeindruckender fand ich aber die, sie heißt Aoi Ito, spielt hier seine Tochter, war auch in Intolerance, war auch in Her Love Boils Bathwater und in Sadako 3D2.
Okay.
Dann haben wir noch Hiroya Shimizu, bekannt aus World of Kanako, Outsider, Sadako und vielleicht Tokyo Revengers. Und wir haben Misato Morita, vor allem bekannt aus Sagasu Missing. haben wir noch irgendwen Relevantes? Ich glaube, hier haben wir noch einen Menschen namens Izumi Shota, ja, ich habe erstmal noch Izumi Matsuoka, bekannt aus After the Storm, The Third Murder und The Long Excuse. Alles so Dinger, die man vielleicht kennt. Und wen hattest du?
Shotaro Ishii, der hier den Yutaka spielt, den Klassenfreund von ihr.
Ah.
Genau.
Wo kennt man den denn her?
Doch, da fragst du den Falschen, da bist du der Experte dafür.
Shotaro Ishii, ja, der hat nur hier mitgespielt. Laut Letterboxd.
Alles klar.
Aber wir haben noch Todo Shinagawa, glaube ich, meine Lieblingsrolle in diesem Film, bekannt aus Dark Water, World of Kanako, Labyrinth of Cinema, Hanagatami, Third Murder, Diner, alles hat er gemacht. ganz, ganz großartiger Typ. Das ist der alte Mann auf der Insel. Ich liebe ihn sehr. Okay. Er ist wunderbar.
Was mein liebstes Segment des Films war, muss ich sagen.
Es ist fantastisch. Es ist so gut. Aber ich möchte kurz zusammenfassen, worum es hier geht. Und zwar haben wir Vater und Tochter. Und sie haben finanzielle Probleme. Ne, er ist so ein bisschen so, arbeitet auf dem Bau.
So Tagelöhner. Ne?
Genau. Ja. Und er wird auch quasi, also beide werden eingeführt, dass er im Supermarkt aufgehalten wurde, weil er irgendwie 20 Yen zu wenig hatte und deswegen nicht bezahlen wollte und eben geklaut hat oder es versucht hat. Und dann wird sie eben gerufen, um das irgendwie zu klären. Und sie zahlt dann eben die 20 Yen und bettelt darum, dass er rausgelassen wird. Und kurz zum Verständnis, 20 Yen, das sind wie viel? 10, 15 Cent? Ist fast nichts.
Ja, ja.
Und nicht mal das hatte er. Ja, jedenfalls hat er dann irgendwie eine großartige Idee. Da gibt es einen Serienmörder, auf den 3 Millionen Yen Kopfgeld ausgegeben werden. Mhm. Ausgeschrieben sind, so heißt es. Und er beschließt jetzt, er geht ihn jetzt suchen und kriegt die Kohle. Und dann ist er weg. Er ist quasi vermisst. Und das heißt, die Tochter geht los, ihn suchen. Mhm. Das haben wir schon beide Titel drin. Und das geht auch eine ganze Weile ganz interessant los. Und dann ist der Film so ungefähr ein Drittel vorbei und dann wechseln wir plötzlich komplett die Perspektive und wir kriegen die ganze Geschichte nochmal aus anderer Sicht erzählt mit viel Hintergrund über deren Familiendrama, wie sie auch so ein bisschen in dieser Armut gelandet sind und was dann nicht noch alles Schreckliches auf uns wartet.
Genau.
Das ist so ungefähr die Geschichte, ohne zu spoilern.
Und deswegen, genau, wie du schon sagst, ohne zu spoilern. Und deswegen meinte ich jetzt auch im Vorfeld, dass es so schwierig ist, die Handlung von einem Film so zusammenzufassen, wenn man wirklich sagt, hier, der Film ist interessant wegen XY, weil so rein auf als Klappentextbeschreibung klingt das jetzt noch nicht so außergewöhnlich.
Naja,
aber so der Film verbringt ja so einen großen Teil mit einem komplett anderen Thema nochmal, dass es fast schon schwierig ist, das auszuklammern, wenn du wirklich so den Reiz des Films quasi beschreiben willst in einem Klappentext. Aber klar, in dem Moment, du hast ja keine andere Wahl, als es so zu machen, wenn man hier nicht spoilern möchte, erstmal.
Also ich sag mal, wenn du mir sagst, das ist ein Film über ein Mädchen, das ihren Vater suchen geht, der los ging, einen Serienkiller suchen, bin ich drin. Da hast du mich. Das reicht mir vollkommen aus.
Ja, ja,
aber ja, es ist Auftakt für ein viel größeres, dramatischeres Ding.
Genau, genau. Und bevor wir überhaupt über den Film sprechen, muss ich nochmal sagen, was ich jetzt, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, so stark gemerkt habe, war, dass der Film so einen seltsamen Genre-Mix darstellt. Also Genre ist übertrieben, weil die ganzen Elemente sind so nuanciert, dass du nicht mal sagen kannst, das kannst du jetzt wirklich in einen Genre packen. Also ich würde sagen, als Überbegriff, vielleicht ein Thriller. Ich bin mir nicht sicher, ob Thriller wirklich ausreicht dafür, weil dafür hat er, finde ich, ein bisschen zu wenig Spannungsgeladenes drin. Also, wo es wirklich primär um die Spannung geht. Sondern, also ich finde schon, dass er in erster Linie ein Drama auch ist, natürlich. Mhm. Aber was mich jetzt überrascht hat beim zweiten Mal, ist, wie viel Comedy auch in diesem Film drin ist.
Ja, der ist schon ziemlich witzig.
Und wenn man aber sich dieses extrem anschaut, in welche düsteren Gefilde der Film noch geht, ist es halt fast schon, also rein auf dem Papier, wenn mir jemand jeden Aspekt dieses Films runter erzählen würde, würde sagen, hier, und da gibt's eine lustige Szene und da passiert die furchtbare Sache und so weiter, würde ich mir denken, wie willst du das miteinander verquicken? Und der Film schafft's aber.
Genau. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich behaupte, dass dieser Film zum Beispiel oder auch die Sachen von dem Shiraishi, ne, unserem hier Last of the Wolf-Menschen und so weiter und noch so ein paar anderen Regisseuren eigentlich aktuell eine ganz gute Plattform bieten für die Leute, die eben wie viele jetzt so in den frühen 2000ern angefangen haben, so dieses abgefahrende japanische Genre-Kino zu gucken.
Ja, ja.
Ne, so die ganzen, die damals mit Mieke und Sono und so weiter angefangen haben, die müssten doch hier eigentlich ganz gut aufgehoben sein, außer dass die aktuelleren Filme vielleicht insgesamt tendenziell bodenständiger sind.
Genau, aber, also so Audition oder sowas, wenn man auf sowas steht, dann würde ich echt sagen, ist so total ans Herz legen. Cold Fish, auf den wollte ich später noch zu sprechen kommen.
Die Richtung.
Weil
es Szenen
gibt, die mich total an Cold Fish erinnert haben. Ja,
ja, ne, und das sind einfach so Sachen, wo ich mir denke, da gibt's doch heutzutage auf jeden Fall Zeug, was die Leute von damals auch abholt. Und wo wir gerade bei Cold Fish waren, jetzt weiß ich nämlich auch wieder, was ich hier verwechselt hatte. Der Autor von Cold Fish, der hat den Rageaholic gemacht, den ich vorhin erwähnte.
Ah, okay.
Mhm. Und das ist so ein bisschen, musst du dir vorstellen, Demolition Man trifft Brawl in Cellblock 99.
Okay.
Ne? Ganz grotesker, großartiger, schöner Film. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Aber ja, deswegen dachte ich dieses Jahr auch bei einigen Sachen, dass es Leute für die damals angefangen haben, doch durchaus Zeug gibt. Das muss halt nur verfügbar sein und insofern finde ich das super, dass dieser hier verfügbar ist, als schöne US-Blu-ray.
Ja, ja.
Ne? Nicht schlecht, und ja. Ich sag schon mal, jetzt kauft ihn euch, er ist super.
Ja.
Ja.
Ja, aber weil du gemeint hast, eben Cold Fish, also es gibt in dem Film also gibt's einige Szenen, die von der Montage und von der Absurdität mich teilweise an so einen Shion Sono-Film erinnert haben. Also ja, auch dieser ganze Abschnitt in dieser auf der Insel mit dem alten Kerl, die Schnittreihenfolge, die Absurdität, die quasi direkt aufeinander wie so ein Maschinengewehr aufeinander folgt. Erinnert mich wirklich, hat mich total an Shion Sono erinnert und gleichzeitig fand ich, war das aber auch der liebste Teil des Films für mich.
Aber ist auch
was
okay.
Ungewöhnlich ist, weil ich eben oft mit diesem Shion Sono-Stil nicht so viel anfangen kann.
Ja, gut, ja. Aber ich fand's ja sensationell gut.
Ich fand's ja auch gut, ja.
Nee, aber wie gesagt, so da gab's dieses Jahr einiges, was ich großartig fand. Ein anderer Film, kurz noch erwähnt, den ich fantastisch finde und ich würde mir wünschen, dass er irgendwie rauskommt, ist Alien Artist. Über der ist komplett abgehobener Quatsch. Das fängt irgendwie an mit so Sci-Fi-Terrorismus-Gedöns, Rassismus, bla, was nicht noch alles. Und wechselt dann in Schwarz-Weiß-Schul-Mobbing-Drama, wo sie plötzlich irgendwie den Faschismus ausrufen in der Schule. Das ist großartig. Zum Schluss gibt's noch eine animierte Apokalypse. Fantastischer Kram, also ganz, ganz großartig. Und das wäre auch so, wo ich mir sage, ja, die Leute, die so den abgefahrenen Kram von damals gut fanden, müssen das doch auch mögen. So. Ne? So komplett drüber und durch.
Ja, klar.
Ne? Und ja, da gibt's aktuell durchaus gute Sachen. Was ich sonst noch, hier der neueste von dem Shiraishi. Ich komme gerade nicht drauf, wie der Film hieß. Das ist der falsche Shiraishi. Nee, aber da geht's auch um einen Serienmörder, der im Gefängnis ist und dann quasi einen jungen Mann manipuliert.
Okay.
Um er versucht quasi ihn dazu zu bringen, zu hinterfragen, was wirklich passiert ist. Aber das geht dann eher in so eine Richtung, er will ihn quasi in so eine Art Nachfolge drängen. Ganz geiles Ding. Hatte ich auch einen Riesenspaß mit. Ich komme aber gerade nicht auf den Titel.
Kannst du ja vielleicht noch nachreichen dann am Schluss oder so.
Ja.
Genau.
Genau, aber da gibt's auf jeden Fall viele gute Filme aktuell, die funktionieren.
Ja, oder auch sowas wie hier Intolerance oder so. Wobei der natürlich schon ein bisschen
mehr Drama, genau. Noch bodenständiger.
Ja.
Da fehlt dann so komplett der Bullshit. Sekunde, hier habe ich ihn. Das ist Lesson in Murder. Super Ding. Auch mit einem Komiker in der Hauptrolle.
Okay.
Als Psychokiller.
Aha.
Auch super. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass der auch durchaus irgendwo mal erscheint. Na, der hat da auch so ordentlich den Gore mit drin.
Okay.
Das ist doch immer was sich verkaufen lässt. Gewalt. Aber gut, Missing das sind stimmt. Wir dabei.
Genau.
Wollen wir erstmal so ein bisschen noch allgemein sagen, dass wir ihn gut fanden?
Ja, doch.
Hast du noch so ein paar allgemeine Elemente, die du gut fandest?
Allgemeine Elemente, wie gesagt, ich fand diese diesen einzigartigen Mix halt gut, dass der Film einerseits diese, ja, fast schon wie so eine Slice-of-Life-Komödie so Elemente drin hat, die ja diese Beziehung von hier Satoshi, dem Vater, der verschwunden ist, und seiner Tochter, Kaede heißt sie hier, quasi zeigt, und du merkst, dass die beiden so eine richtig schöne Vater-Tochter-Beziehung haben, die ja uigt halt irgendwie rum. Du merkst natürlich, da liegt schon ein bisschen was im Argen, weil hier der Vater halt immer gern versucht, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, wenn sie sich gerade mal wieder über ihn aufregt, weil er halt irgendwie Mist gebaut hat, indem er irgendwie rumulkt und sie dann wieder zum Lachen anfängt.
Ja, er macht ja den Fischmund.
Er macht den Fischmund, genau. Was eine total bizarre Szene im Trailer war, als ich die damals gesehen habe, weil die, glaube ich, im Trailer vorkommt und er macht das ja so in diesem so statisch. Und ja, also du hast einerseits viel Witz und viel Unschuld auch in dieser Beziehung zwischen Vater und Tochter, und gleichzeitig hast du wirklich das sehr, sehr extrem düstere Drama auch, das ja wirklich fast, also da wo jeder nur sagen kann, das ist eine absolute Horrorvision, sowas durchstehen zu müssen, was hier der Vater und die Frau von ihm, die dann an ALS erkrankt ist, wie wir dann in der Rückblende erfahren, durchleben müssen. Und dann hast du dann auch noch diese absolut bitterbösen Szenen hier mit unserem Serienmörder, und das trifft so alles aufeinander. Das ist so, von der Bösartigkeit geht das schon so ein bisschen in die Richtung, wenn nicht noch viel schlimmer, wie als wir damals hier Harmonium besprochen haben. Von Koji Fukada, wo du ja auch so diesen, wo du auch so dieses, diese Balance hast zwischen auf der einen Seite die eine kleine Familie und auf der anderen Seite hier Elemente, die da von außen reinkommen, die das alles komplett auf den Kopf stellen.
Ja, ich finde auch diesen Vergleich zu Harmonium gar nicht mal so verkehrt, weil du da ja auch so diesen krassen Bruch in der Mitte hast.
Ja. Genau. Ne?
Und was den hier aber ein bisschen anders macht, ist, dass er einfach viel, viel genrehafter ist, dadurch für mich viel unterhaltsamer.
Ja, ja, ja.
Weniger emotional zerstörend.
Mhm.
Ne? Und insofern ist das hier für mich auf jeden Fall der spaßigere Film.
Spaßiger auf jeden Fall, ja.
Was ich noch großartig finde, ist, dass das ja so der totale Osaka-Film ist.
Sehr, sehr lustig, dass du schon in der ersten Szene, obwohl du gar nicht weißt, in welcher Stadt spielt, aber in der ersten Szene, als er da in diesem Büro hinten sitzt von diesem Supermarkt, siehst du ja schon diesen Tsutenkaku Tower Pappaufsteller und weißt sofort, in welcher Stadt du bist, ja.
Ja, ich meine, die reden auch alle herben Dialekt, ist auch geil. Mhm. Und ja, das ist ja alles so in der Gegend, so ein bisschen südlich vom Tsutenkaku. Die heißt Nishinari. Und das ist immer so verschrien als die gefährliche Ecke Osakas.
Oh, okay.
Ne, also da wohnen die Obdachlosen. So ungefähr. Und deshalb ist gefährlich. Also, also von meiner Wahrnehmung, ich bin da ein paar Mal mit dem Fahrrad durchgefahren, da ist gar nichts. Ne? Da sind halt ein paar Besoffene und ein paar Obdachlose. Ein bisschen wie, als wenn du, keine Ahnung, in Frankfurt durch die Innenstadt gehst nach Annapurna Connection. Da gehen dann wohl auch so die Drogendeals und so Sachen. Also das ist schon so die zwielichtigere Ecke. Ne?
Ja.
Aber eben auch die arme Ecke. Ne?
Ja.
Und ich finde es auch ganz, ganz nett, wie durch so ganz primitive Sachen noch ein bisschen verdeutlicht wird, wie arm die sind. Zum Beispiel, dass sie noch ein Klapptelefon hat. Finde ich auch
stimmt,
super.
Ja.
Ich mag Klapptelefone.
Oh, total.
Ich gut.
Total.
Ja.
Ich habe hier auch noch eins ruhig.
Ja, und ich fand es dann tatsächlich fast ein bisschen schade, dass der Teil, wo sie Papa sucht, eigentlich relativ kurz ist. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. 40 Minuten von 124. Also das ist schon so ein bisschen fair aufgeteilt. Ihre Geschichte, die Geschichte des Killers und die Geschichte des Vaters.
Gestört hat es mich nicht. Also weil
ich fand es nur ein bisschen schade.
Ja, ja, weil so eine Suchaktion ja dann oft auch mal, wenn man da zu viel Zeit drauf verbringt, oft sich so wiederholt, weil es ist ja dann oft nur so ein Abklappern von Stationen. Also
na klar.
Von daher fand ich es schon, ich fand's genau richtig eigentlich. Aber dafür, dass der Film so heißt, wie er heißt, ja, ist es.
Nee, das hat einfach was damit zu tun, dass ich Geschichten mag über so Teenager oder so, die quasi auf ein Abenteuer gehen.
Ja, okay, das stimmt.
So von dem Aspekt her. Und das kann, also ich erinnere mich nicht mehr an den Trailer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der das so vermittelt hätte, als wäre es darum gegangen, dass sie eben den Vater suchen.
Ja, das ist, das wird schon so als der Hauptpunkt so ein bisschen.
Und insofern, ich finde es nicht schlimm. Ich fand's nur, ich weiß noch, ich saß im Kino, ich dachte mir, och, ein bisschen schade. Mhm. Ich hätte einfach gern mehr von ihr gesehen, weil sie dann halt danach nicht mehr so viel vorkommt. Mhm. Und ich finde sie eigentlich ziemlich großartig, genauso wie in dem Wandering Moon, die Darstellerin von ihr als Kind, die ist fantastisch.
Oh ja.
Das einzig Schlimme ist, was ich ganz vergessen habe, ist, diese Kinderdarstellerin, die hat unglaublich markante Grübchen. Mhm. Und die Erwachsene nicht.
Ach so.
Das passt nicht zusammen.
Das passt nicht zusammen.
Gesichtsveränderung. Mm. Ist nicht schlimm. Mir ist es schon aufgefallen. Ja. Weil sie hat ja auch noch so ein bisschen so unterm Mund, ne? So unter den Mundwinkel, ist ganz merkwürdig, sieht ganz drollig aus. Mhm. Und die Erwachsene hat es logischerweise nicht, weil es ein anderer Mensch ist.
Aber ja, klar.
Fand ich ein bisschen schade. Ich fand das so niedlich. Ja, aber genau, nee, ich find's nicht schlimm, das stört nicht im Film. Ich fand's nur ein bisschen schade, weil ich einfach so also dieses Abenteuer-Ding mochte. Ich meine, was dann kam, ist auch alles geil insofern.
Ja, klar.
Schon gut, aber ja, generell die ganze Osaka-Atmosphäre finde ich super. Ich finde den Dialekt halt wunderbar. Ja. Was ich auch großartig finde, ist, da ist eine Szene drin, die du wahrscheinlich nie wieder so sehen wirst. Und zwar hast du diese Brücke beim Glikoman, wo absolut keine Leute sind.
Ja,
und der Film ist halt von 2021 und dementsprechend Pandemiefilm, was du halt nicht merkst mal wieder. Ja. Aber ich nehme an, die sind da wahrscheinlich auch noch morgens hingegangen, wo noch viel weniger los ist. Mhm. Und dann einfach mal diese Brücke von oben komplett leer. Wundervoll.
Ja, es hat mich auch gewundert. Und ist auch schön, schön weit weg, ne? Das nochmal die Menschenlehre so ein bisschen noch stärker zu zeigen.
Ja, das lässt mich aber auch vermuten, dass die keine Drehgenehmigung hatten, so einfach gedreht haben.
Allgemein ist mir da aufgefallen, dass es viele Szenen gibt, wo du merkst, dass sie das einfach komplett komplett hier Hit and Run gemacht haben. Nämlich schon die erste Szene, als du siehst, wie die Tochter zum Vater rennt in diesen Supermarkt, um ihn quasi da zur Rede zu stellen, warum er das Zeug geklaut hat. Da bleibt sie doch kurz an so einer Ampel stehen und dann siehst du die ganzen Leute, die total in die Kamera glotzen. Mhm. Schon in der ersten Szene, ich dachte mir, das
ist super. Ja, der ist schon mit sehr schmalem Budget gemacht. Was ich auch super finde, ist, es gibt ja irgendwann die Verfolgungsszene, wo sie den Mörder verfolgt.
Ja.
Und du siehst einfach, dass sie Knieschoner trägt.
Ach so, ja.
Ja, wenn sie dann zum Schluss irgendwie so auf dem Boden liegt und dann aufsteht, dann muss sie halt die Beine beugen und du siehst dann von oben, dass da einfach unter der Jeans dicke Knieschoner sind. Ich meine, ist ja auch okay, ist alles cool.
Ja, klar.
Wenn du nicht genau hinschaust, merkst du es auch nicht unbedingt, aber fand ich einfach drollig. Mhm. So Kleinigkeiten, so kleine Pseudo-Fehlerchen, wenn sowas auffällt, ich mag das.
Ja.
Überhaupt keine Kritik, alles gut. Und für das Budget, das sie offensichtlich nicht hatten, sieht der auch saugut aus.
Oh ja, es sieht nicht wie ein Film aus, der kein Budget hat, nee.
Ne, also, ja gut, scheint auch ein bisschen koreanisches Geld drin zu sein. Mhm. Also die geben ja lieber ein bisschen mehr Geld für Filme aus, bekannterweise. Die haben ja auch sowas wie staatliche Förderung und so.
Aha.
Hallo Japan, bitte lernen. Ja, aber sieht super aus. Besetzung ist cool, alles wunderbar. Also von mir auf jeden Fall ganz große Empfehlung, wenn man so ein bisschen garstige, eklige, deprimierende Thriller mag.
Genau. Mit doch genug absurdem Humor drin, wie gesagt. Auch schon die Verfolgungsjagd, die du jetzt angesprochen hast, die war auch schon so herrlich, weil du siehst da ganz viel so Momente, wo er einfach wegrennt und sie ja mit diesem Fahrrad hinterher rennt und das ist in so einer Schnittgeschwindigkeit, dass es einfach irgendwie total ulkig aussieht, weil so dieses typische, er rennt von links ins Bild und rennt rechts wieder raus und sieht dann schreiend hinterher, weißt du?
Ja, ich meine, wie sie ihm auch die Hose vom Arsch reißt, ne? Also.
Auch das, ja. Und vor allem, wie sie dann versucht, auch sofort in diese Kampfhaltung zu gehen, als er sich dann umdreht und das einfach in dieser Schnittgeschwindigkeit passiert und das. Ja, da kommt schon so ein bizarrer Humor mit durch, der aber trotzdem super realistisch ist, weil natürlich muss sie ja das, also natürlich macht Sinn, dass sie das irgendwie so macht, wie sie es tut. Aber ja, andere Filme hätten es halt vielleicht ein bisschen herkömmlicher gezeigt. Und so ist es vielleicht wirklich, wie es in der Realität wäre, nämlich dass es einfach ziemlich slapsticky oft aussieht, wenn du aus Verzweiflung irgendjemanden hinterherrennst und versuchst, den irgendwie ja, festzuhalten, sich dem entgegenzustellen, wenn er dann versucht, irgendwie sich zu wehren oder so. Da gibt's einige Szenen in dem Film drin, ja, die in diese Richtung gehen.
Ja. Na gut, wollen wir ein bisschen rein?
Genau.
Also Empfehlung ist auf jeden Fall klar, toller Film, anschauen. Ja. Aber dann, geht los, dass sie keine Kohle haben, sie ihn aus dem Supermarkt abholen muss und die Polizei. Da finde ich auch super, dass der Polizist schon so ein bisschen genervt dasteht und sagt, ey, komm, beschissene 20 Yen.
Ja, ja.
Was soll der Scheiß? Warum bin ich überhaupt hier?
Ja, ja.
So ungefähr. Die unmotivierte Polizei ist aber auch so ein Leitmotiv des Films.
Ist das ne, so ein noch öfter. Keine Ahnung. Osaka-Gemütlichkeit.
Ich glaube, das ist eher so eine japanische Polizeigemütlichkeit, die sind nicht so ambitioniert. Das fand ich übrigens auch ein bisschen schade in Rage, dass die Geschichte mit der Polizei eigentlich komplett losgelöst vom Rest ist. Okay. Der einzige Zusammenhang ist, die geben dieses Fahndungsbild raus.
Ja, stimmt.
Und dann hast du irgendwie Pierre Taki rumlaufen, der irgendwie seine Nachforschung anstellt, aber eigentlich ist da überhaupt kein Zusammenhang zur restlichen Geschichte. Das passiert so nebenbei.
Ja.
Ach, Polizei. Naja. genau, aber ja, wir kriegen dann eben etabliert, dass die beiden zu zweit wohnen, dass die irgendwie so ein bisschen Probleme haben, sich aber trotzdem lieb haben. Er macht den Fischmund, um Verzeihung zu betteln und so weiter.
Es gibt einen großen Protagonisten für mich in diesem Film.
Ja.
Und das ist Satoshis Gesicht. Also
ja,
das Gesicht des Vaters,
fantastisch.
Weil der so gut spielt. Also ich habe schon so viel Spaß gehabt in den ersten Momenten des Films, als die dann rausgehen und er dann einfach nur auf dem Boden sitzt und da einfach wie so ein Gorilla dieses Essen in sich reinschaufelt. Und du merkst halt wirklich, und sie regt sich halt total über sein Schmatzen auf. Und ja, ich mochte ihn einfach super, weil er hat so diesen Mix aus, und da merkst du auch irgendwie, dass er mehr so Comedy-Sachen spielt. Weil er einerseits hat er diese super unverstellte naturalistische Mimik, die einfach so ist, wie sie ist, eben kein bisschen geschönt, sondern er ist halt einfach dieser raubeinige Typ.
Ja.
Und andererseits, wenn er Schauspieler hat, merkst du schon, dass er so eine gewisse Künstlichkeit immer ein bisschen mitbringt, als würde er gerade so performen. Also ich finde schon, das hat er so in sich, so wie du es eben von Comedians kennst, die Sätze immer so ausrufen. Also das macht er schon immer, weißt du, er geht hin und macht dann immer diese One-Liner und dann ist die Pause und dann wartet er quasi auf die Reaktion und was ja natürlich auch in dem Film ein bisschen so seinen Charakter zeigen soll, weil er ist halt der ulkige Vater.
Ja, klar.
Und deswegen reagiert er halt auch so. Und da hatte ich total den Spaß damit. Also genau dieser Gegensatz super. Von ein bisschen dieses gestellte Schauspiel und gleichzeitig aber diese super natürliche Mimik fand ich klasse. Also gerade wenn es dann darum geht, in sein Gesicht abzulesen, wenn er diese ganzen furchtbaren Sachen machen muss, die er dann später machen muss.
Ja, aber Stichwort sein Gesicht, er sieht ja schon allein deshalb ein bisschen lustig aus, weil er eben, ich weiß nicht, ist das ein Unter- oder Überbiss?
So ein Unterbiss, glaube ich, hat er.
Unterbiss ist es.
Also, wenn der Unterkiefer so übersteht, ne?
Genau, genau. Ich weiß immer nicht, wie man es nennt. Aber das hat ja schon immer so ein bisschen was. Naja, er sieht halt dadurch dann nicht wieder intellektuell aus, wie man sich das vorstellt, ne? Sondern so ein bisschen Nein, der lustige, bisschen trottlige. Ne, genau. Das ist jetzt furchtbar gemein und Stereotyp. Alle, die dieses Problem haben, mögen mir verzeihen, aber das ist halt das, was man assoziiert. Ne?
Naja, gut, also ich meine, Ron Perlman wird auch nicht als der große, smarte Typ gecastet.
Ja, klar. Ne, aber ich glaube, er nutzt das ganz geschickt aus, um normalerweise eben eher Comedy zu machen. Und er ist, glaube ich, auch nicht der subtiles Underacting betreibt.
Genau.
Generell. Ja, ja, aber seine zwei Rollen in Gintama sind absolut fantastisch. Ich glaube, in einem ist er ein feministischer Perverser.
Okay.
Ja.
Aha.
Ja, genau. Ja. Wie auch immer das zusammenpassen mag. Irgendwie so war das jedenfalls. Er ist großartig. Und diese Beziehung zwischen den beiden ist ganz wunderbar. Und das macht's dann nur umso schlimmer, wie das ausgeht. Aber er macht sich auf den Weg, diesen Mörder suchen. Und verschwindet. Und dann ist sie ja so auf der Suche, und das ist ja erstmal, dass sie ja auch komplett hilflos ist. Also sie versucht es bei der Lehrerin, und die Lehrerin versucht ihr ein bisschen zu helfen. Sie gehen dann eben auch zur Polizei, und die Polizei ist so, nicht unser Problem. So, das ist ein erwachsener Mann, der wird schon wieder auftauchen, der ist bestimmt nur wieder besoffen. Mhm. Und dann kommt auch so wieder das Ding, dass er ja irgendwie schon mal auffällig war. Also die Polizei kennt ihn. Mhm. Und das macht's dann auch schon wieder für die so ein bisschen trivial. Ne? So, warum sollen wir uns da um den scheren? Der macht bestimmt nur wieder Unsinn.
Er fragt ja dann auch sowas wie, ja, hat er vielleicht Geldsorgen? Und da fällt natürlich, weil er sagt, ja, es gibt nur so eine Handvoll Möglichkeiten, warum Erwachsene überhaupt verschwinden können.
Richtig,
und dann
heißt's
halt hier gleich, ja, vielleicht hat er ja bei der Yakuza Schulden. Oder so. Wird ein bisschen angedeutet.
Genau.
Und sie macht sich ja dann alleine mit ihrer Lehrerin als Unterstützung quasi ein bisschen auf die Suche. Und ich finde auch diese ganze Dynamik so nett zwischen ihr und ihrer Lehrerin, weil du halt merkst, oh, die ist halt wirklich irgendwie gut und hilft ihr. Und was du auch ein bisschen mitkriegst, ist, wie Kaede halt durch ihren Vater halt auch ein bisschen erzogen ist, nämlich dass sie halt eine ziemlich triste Realität eigentlich hat, weil sie Sachen, die andere Leute als super traumatisch und furchtbar empfinden würden, einfach immer so wegredet. Also du merkst halt ganz stark, dass sie, das geht ja schon los, als ihr Klassenfreund da, der ihr am Anfang so einen Antrag macht, hingeht, dann, dass sie halt so sagt, ey, komm, hey, das ist mir jetzt viel zu kitschig, hier, Shoujo-Mangas sind doch echt total nervig und so, auch wenn sie dann später da sitzt und selber einliest. Aber
ja, sie weiß schon, dass das nicht real ist.
Genau, es geht darum, sie hat halt diese jugendliche Unschuld, die hat sie halt gar nicht. Also sie muss halt wirklich sofort anfangen, wenn irgendeine super triste Tatsache ihr vorgesetzt wird, wie, oh, mein Vater ist jetzt weg, und oh, mein Vater ist vielleicht nicht, mein Vater ist vielleicht gar nicht mein richtiger Vater, als sie dann diese Nachricht da quasi vorliest, ist erstmal ihr Ding, oh, das ist jetzt logistisch ganz schön scheiße erstmal, weil ich habe keine Bleibe, und also du merkst einfach, sie ist schon ein bisschen diejenige, die so eine entzauberte Kindheit hat, einfach dadurch, dass sie erwachsener oft sein muss wie ihr Vater. Und das macht es halt dann teilweise auch ein bisschen unterhaltsam, ihre Reaktionen zu sehen.
Was ich da ganz grandios finde, ist, ne, sie ist ja erstmal da, diese Flugblätter austeilen mit der Lehrerin. Das ist übrigens eine Ecke, die ich sehr gut kenne. Da war ich schon sehr, sehr oft. ist da direkt beim Tsutenkaku, ne, bei diesem Turm. Und sie kriegt dann so diese Nachricht vom Vater, ne, so, hey, such mich nicht, ist alles cool. Und sie geht ja noch zur Lehrerin nach Hause und kriegt da Essen. Und was ich so super finde, ist, die haben ja diese Packung mit, was ist da, irgendwie so Wackelpudding oder irgendwie sowas, und sie kriegt Erdbeere. Und die anderen Kinder, die sollen sich dann was anderes ausmachen. Und der Sohn sagt da irgendwie, nee, wenn ich keine Erdbeere kriege, will ich gar nichts. Und dann würdest du denken, so ein Kind, was schon irgendwie halt ein bisschen erwachsener ist, die sagt dann, okay, komm, dann nimm du die Erdbeere, ich nehme was anderes. Nee, sie steckt das Ding ein und haut ab. Ich finde es so gut, wo du ganz genau merkst, so die muss zwar mit diesem ganzen rauen, harten Scheiß fertig werden, aber deswegen ist sie jetzt nicht so erwachsen, dass sie ihren Nachtisch teilt.
Ja.
So, sie denkt sich da auch, ey, das ist jetzt einmal die Gelegenheit, dass ich hier ein bisschen Luxus habe. Da will ich dann auch.
Genau, es geht ja halt auch darum,
mein Pudding alleine.
Es geht ja auch darum zu sagen, die waren ja ihr ganzes Leben lang immer in der Position, nimm, was du kriegen kannst, weil in der Regel gibt's zu wenig. Also.
Richtig. Genau.
Ja, aber finde ich einfach eine super Reaktion, weil du eigentlich drauf getrimmt bist, dass sie dann sagt, okay, komm hier, ich nehme keine Orange, hast du die Erdbeere? Nein, sie steckt's ein.
Ja.
Während sie noch das andere ist. Einfach nur klar machen, nein, du nicht. Du kannst das morgen wieder haben.
Ja.
Finde ich super. Ja. Ja, aber sie entschließt sich ja auch, dass sie da nicht bleiben kann. Das macht ihr auch keine Freude, bei denen zu bleiben. Mhm. Weil sie auch merkt, dass sie nicht willkommen ist. Eigentlich.
Genau.
So, die Lehrerin macht's halt so aus, ja, Pflichtbewusstsein. Ne? Mhm. Und sie macht sich dann auf nach Hause. Was ich auch ganz gruselig finde, was später erst irgendwie klar wird, warum das so gruselig ist. Bei ihr im Zimmer, sie hat so als Lichtschalter, es gibt ja aber diese Lampen an der Decke mit so einer Schnur dran, wo du an der Schnur ziehst. Und damit sie das vom Bett aus bedienen kann, hat sie da so eine gelbe Folienschlinge noch unten dran. Ich finde das so makaber.
Ja.
Ne? Wird später klar, aber es sieht halt erstmal aus wie ein Galgen.
Ja.
So. Und,
und da gibt's ja dann auch noch diese absurde Szene, wo sie in diesem Ping-Pong-Center steht, alleine, das ja damals ihr Vater besessen hat, aber mittlerweile sich's eben nicht mehr leisten konnte und der es dann später versucht, wieder mit dem Geld, dem Kopfgeld das wieder neu zu eröffnen, wo sie da drin steht und auf einmal diese Vision hat von, wie sie an diese Leiche herantritt und die dann aber auf einmal verschwunden ist.
Wo
man sich dann fragt, was war das jetzt?
genau. Oh. Ja. Also da werden schon so ein paar Suggestionen, heißt es so? So ein paar Sachen suggeriert, die sehr, sehr unangenehm sind.
Ja.
Genau, und was dann ihr nächster Ansatz ist, dass ihr eben bei der Arbeit schaut, ob Papa da ist. Und sie findet dann auch heraus, technisch gesehen ist er da. Sie ermogelt sich dann so ein bisschen herauszufinden, wo. Und geht dann eben zur Baustelle. Und was ich dann auch super finde, ist ja, dass sie erstmal mit diesem Ausländer da redet, der einfach keinen Bock hat, irgendwie auf die zu antworten. Der sitzt da einfach nur, hat die Schnauze voll und will nichts mit denen zu tun haben. Ich finde den super, den Typen.
Ja, also ich finde es auch lustig, wie er sie dann nachäfft. Genau.
Also der ist sehr witzig. Ja. Und da findet sie quasi ihren Vater oder eben auch nicht. Da ist plötzlich ein anderer Typ. Und sie sagt so, Entschuldigung, haben wir wohl verwechselt. Ist ja auch ein sehr generischer Name.
Ja.
Ne, wie heißt das? Satoshi Harada. Mhm. Also ja, das ist ja schon fast so generisch wie mein Name. Also insofern kann ja mal passieren.
Ja.
Aber später kommt ihr Gedanke, scheiße. Der Typ, der nicht ihr Papa ist, der sieht ein bisschen aus wie dieser Killer. Und Papa wollte losgehen, den Killer suchen. Und dann, ja, sucht sie weiter.
Naja, das war ja quasi nicht im... Also genau, das ist die Schlussfolgerung, auf die sie dann kommt. Ne? Ja. Weil er verschwindet ja einfach so. Ohne...
Wer verschwindet?
Also Satoshi. Der Vater.
Ja, aber er sagt ja vorher, dass er den Killer gesehen hat und ihn...
Stimmt. Ne,
also er sagt ja schon, dass er Interesse an dem Geld hat.
Genau, stimmt. Ne,
das kommt ja nicht aus dem Nichts. Ja. Und dann sieht sie eben nochmal dieses Poster und sagt so, oh mein Gott, da ist irgendwas schiefgelaufen.
Mhm.
Und irgendwann geht sie eben nochmal zu diesem Ping-Pong-Club und findet dann eben den Killer da schlafen, was ich auch eine super Szene finde, wie sie mit diesem Müllgreifer ihm die Maske vom Gesicht zieht.
Genau.
Großartig.
Weil ich mir gedacht habe, warum rufst du nicht einfach die Polizei? Und dann dachte ich mir, ja Moment, sie weiß ja gar nicht, ob die richtige Person da drin liegt. Also muss sie ja erstmal schauen, ob wirklich sich die Person dahinter verbirgt, von der sie glaubt, dass sie verbirgt, weil wenn sie einfach die Polizei anruft und dann war es halt einfach irgendjemand.
Ja, vor allem hat sie auch schon klar gemacht bekommen, dass die Polizei nicht so wahnsinnig engagiert ist.
Ja, genau.
Ne, also die Polizei ist ja eigentlich schon sehr geschickt aus der Geschichte rausgenommen, dadurch, dass sie eben nicht viel Interesse daran haben, dass der Vater losgegangen ist, diesen Serienkiller zu suchen.
Ja, ja.
Ne? genau. Ist schon ganz geschickt, weil man sich halt sonst immer fragt, ja, warum rufen die nicht einfach die Polizei? Ja, weil du der Polizei nicht trauen kannst.
Ja.
Ne? Die helfen dir nicht, die lassen dich ja im Stich.
Ja.
Ne? Die helfen nicht mal einem Kleinkind.
Mhm.
Aber ich meine, so klein ist sie nicht, aber... Ne?
Ja, ja, klar.
Teenager.
Ja, eben, es wird ja klar, dass sie total aufgeschmissen ist und dann heißt halt eben nur, ja, ach, das ist der, der ist schon immer irgendwie negativ aufgefallen, dem brauchen genau. wir jetzt nicht, da machen wir uns jetzt keine Mühe.
Genau. Ja, ja und wir kriegen eben besagte lustige Verfolgungsszene, sie reißt ihm die Hose vom Arsch, er rennt trotzdem, was ich auch super finde. Und sie kommt eben drauf, dass da irgendwie ein Zusammenhang zu einer Insel ist.
Ja, was ich toll finde, ist halt einfach, dass sie das auch mit so einer Arglosigkeit macht, weil sie ja dann quasi sagt, ah ja, okay, du bist der Kerl, dieser Serienmörder, der gesucht wird. Ja. Und sie sagt ja dann, bitte töte mich nicht. und dann fängt er einfach total, fängt er natürlich zum Laufen an, weil er weiß, okay, sie kennt seine Identität.
Ja. Ja.
Und dass sie das überhaupt macht, um das Event potenziell ja wirklich eskalieren zu lassen, dass er vielleicht zum Schluss was macht, weil sie weiß, wer er ist.
Ja.
Das finde ich schon immer echt immer witzig, weil sie da auch natürlich mit ihrer jugendlichen Naivität da echt in so Fettnäpfchen tretet.
Ja, und natürlich auch erstmal Fahrrad klaut, ne?
Ja, und die Reaktion von der Alten ist natürlich super, ne? Ja, bring's dann nachher wieder zurück.
Naja, und als sie es zurückbringt und dann die gammelige Jogginghose im Korb noch liegen hat, sagt er, oh, du hast hier dein Dings vergessen, deine Hose vergessen.
Genau, schön. Genau.
Es ist schon ein super Ding, also diese ganze Verfolgung. Ja, was dann aber...
Ist schon so ein bisschen Osaka-Spirit, oder? Also einfach nur zu zeigen, hier sind alle locker, hier hast du nicht so einen Stock im Arsch wie in Tokio.
Natürlich, das ist schon wichtig.
Genau.
Was ich auch super finde, ist, ne, sie fährt raus, Insel, und sie will nicht alleine hin, da fragt sie eben ihren Schulfreund, der ihr die Liebe gestanden hat quasi, ey, hier willst nicht mitkommen. Und die Drecksau sagt so, ja, wärst jetzt meine Freundin, dann würde ich mir das ja überlegen. Also habe ich da keinen Bock, einen Serienkiller zu suchen. Und sagt sie, na gut, dann bin ich halt deine Freundin. Und sagt so, ja, wenn du meine Freundin bist, dann musst du mir deine Brüste zeigen.
Mhm.
So, der Drecksack.
Ja, und das meinte ich eben auch damit, dass du merkst, dass sie eben da so eine Abgebrühtheit hat, weil sie macht's halt, weil sie halt sich denkt, ja, mein Gott, ich bin so ein armes Mädchen, ich bin nix, bin eigentlich nix wert, ich will halt den, also auch bereit ist, sich halt quasi wirklich zu so erniedrigenden Sachen ein bisschen hinleiten zu lassen.
Ja, aber sie hat Grenzen, ne? Er will ja dann anfassen und sagt, ne,
nur kommen. Ja, klar, aber ein anderes Mädel in ihrem Alter hätte vielleicht gesagt, irgendwie so, ja, spinnst du auf keinen Fall.
Richtig.
Genau. Ja, also sie merkt schon, sie ist, sagen wir es mal so, sie macht sich schon die Finger schmutzig.
Auf jeden Fall.
Genau. Und hat da eben nicht den Anspruch zu sagen, ich krieg alles for free, sondern ich muss halt wirklich der harten Realität ins Auge blicken und wenn das jetzt die Bedingung ist, dann mache ich das halt jetzt.
Genau. Und was ich dann halt überraschend fand, sie gehen zu dieser Insel, sie kommen zu einem Haus, da ist die Polizei gerade beim Einsatz und sie schreit nur, das ist mein Vater. Ja. Und du hast so quasi nach 40 Minuten den Vater gefunden und du weißt noch nicht, was mit ihm ist, aber wir machen einen Zeitsprung zurück und kriegen was ganz anderes erzählt.
Genau.
Und das finde ich relativ krass, das so anzusetzen.
Ja, finde ich auch. Wobei... Ja, jetzt mittlerweile schon echt, mir fällt schon auf, dass das wirklich ein sehr, sehr häufig verwendetes Stilmittel ist. Also schaust du jetzt an, sei das heißt es hier A Girl Missing, der auch genau mit diesem Element spielt. Also ich finde schon, in den letzten Jahren vor allem hast du sehr viele japanische Filme, die auch absichtlich mit diesem Verwirrungselement des Zeitsprungs spielen und vor allem auch die Zeitsprünge oft so total unangekündigt platzieren. Also hier jetzt noch mehr, weil du ja diesen riesigen Lettern dann immer eingeblendet hast, ab ein paar Minuten so 3 Monate früher, 13 Monate früher.
Ja, also dieser Film, der macht ja eher so einen Perspektivwechsel und erzählt dann nochmal die Geschichte mit mehr Informationen aus einer anderen Perspektive.
Genau, genau. Ne,
das ist ja zum Beispiel bei A Girl Missing ganz anders, weil der ja wirklich wild rumspringt und du anhand ihrer Frisur ausmachen musst, in welcher Zeitebene du gerade bist.
Ja, ja, genau.
Und du es ansonsten nicht weiter erklärt bekommst.
Genau.
Aber hier hast du ja erstmal die Geschichte Mädchen sucht Vater. Dann als nächstes hast du ja die Geschichte von dem Killer.
Ja.
Und dann hast du nochmal die Geschichte von dem Vater, die sich dann mit dem Killer irgendwann überschneidet. Ne? Und das ist schon hier sehr aufgeräumt und
ja, auf jeden
nicht
Fall.
So wild. Aber was ich halt schon ganz gut finde, ist, dass wir hier wirklich bis zum Ende der Geschichte, oder fast bis zum Ende der Geschichte gehen und suggeriert kriegen, dass der Vater tot ist. Und wir es aber nicht genau wissen, weil wir ihn nicht sehen, weil wir nur sie sehen, wie sie zu diesem Haus kommt und schreit, das ist mein Vater, das ist mein Vater. Und Vater reagiert zumindest erstmal nicht.
Ja, ja.
Ne, also wissen wir nicht, was das ist. Das ist so ein bisschen, was sonst Hollywood-Filme gern machen mit diesem Cold Opening, wo irgendwas Krasses passiert und du dann aber erstmal noch eine Stunde Film gucken musst, bis du dann wieder an diesem Punkt in der Zeit bist und die Auflösung bekommst.
Ja.
Wobei das hier dann auch wirklich erst gegen Ende des Films wiederkommt. Ne? Also da sind wir schon tatsächlich dann beim großen, nach dem großen Finale eigentlich. Und das find ich schon ganz interessant und jetzt ein bisschen anders. Ist jetzt nicht super originell, aber dass wir eben tatsächlich 40 Minuten mit ihr verbringen und dann sagen, so, jetzt sind wir durch, jetzt gehen wir wieder nach vorne, machen nochmal alles von vorne durch. Finde ich interessant.
Ja, ja, finde ich auch. Finde ich auch immer, also macht mir auch immer Spaß, erzählerisch, sowas. Genau, und wir haben ja dann den ersten Flashback quasi, wo wir in die Vergangenheit von Yamauchi, heißt er, der Killer, reingehen, wo er quasi mit einem seiner Opfer zusammen gezeigt wird. Erst Starling heißt er, die dann später noch eine größere Bedeutung hat. Genau, alles spielt 3 Monate zuvor erstmal. Ja, und wir kriegen halt relativ schnell mit, zu was er imstande ist, weil wir in den ersten Szenen schon mitkriegen, sie findet da irgendeinen Kopf in der Kühltruhe von ihm und zuvor versucht er noch irgendwie einen Gürtel an ihr zu testen und wir fragen uns natürlich so, hä, was passiert hier jetzt gerade, also warum macht er das überhaupt? Und steckt dann hier gleich mal erstmal einem Polizisten eine Gabel ins Auge, der hier sagt, hier, da kommen seltsame Schreie aus diesem Apartment raus, wo die beiden drin sind gerade.
Ja. Ja, und das finde ich relativ krass, wie der Film da einfach von so einem unschuldigen Mädchen auf Abenteuerfilm geht zu krasser, ja, ne, so Shion Sono-mäßiger Thriller-Gewalt-Exzessen.
Genau, genau.
Ne, also Gabel im Auge ist ja schon relativ hart.
Ja, und genau dieser ganze Yamauchi-Abschnitt, der hat mich eben total an so eine Shion Sono-Ästhetik erinnert. Also auch, weil die Gewalt immer nicht so 100% mit voller Härte inszeniert wird, sondern das schon so was, ein bisschen so was Slapstick-artiges hat oft. Also es ist natürlich grausam ohne Ende, aber die Art wird halt so absurd präsentiert, dass du sagen wir es mal so, es wird auf keine dramatische Art gezeigt, sondern es wird halt auf so eine absurd grausame Art irgendwie gezeigt.
Ja, es suggeriert ja dann auch direkt, dass er Spaß an Gewalt hat.
Genau, genau.
Also das ist ja jetzt so quasi so ein bisschen erklären, was er für eine Figur ist, ne? Und er ist ja dann auf der Flucht eben auf irgendeiner kleinen Insel. Überraschung.
Ja, was lustig ist, dass diese Insel die heißt, das wollte ich vorhin noch einfügen, zwar heißt, sagen die Insel Carinto. Und ich dachte, und als die beiden dann an dieser Insel ankommen, sieht man dann wieder so am Anfang in diesem Hafengebiet so Typen so rumlungern. Und das ist so ein bisschen so gemacht, als wenn das ein Ort wäre, der schon ein bisschen so suspekt ist. Oder sagen wir es mal so, jetzt nicht unbedingt, aber einfach so, ja, gemütliches Inselleben und da sitzt halt dann irgendwie so ein Obdachloser irgendwie rum und ich dachte mir so, wenn das so die ersten Bilder sind, die du von dieser Insel zeigst, dann wirft das jetzt nicht gerade das beste Bild auf so eine Insel, wenn die tatsächlich existiert. Und hab dann mal gegoogelt, ob es die tatsächlich gibt und Nee, tatsächlich gibt's die nicht, weil es ist angeblich nur dann, also Carinto ist irgendwie so ein japanischer Snack und da wollte ich dich fragen, ob du mir dazu was sagen kannst oder weißt, was das ist.
Nee, ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich meine, sie sagen, dass da eine Fähre von Kobe ausgeht. Das heißt, das muss ja da irgendwie eine von diesen ganz vielen kleinen Inseln sein, irgendwo zwischen der Hauptinsel und Shikoku. Da sind ja etliche.
Okay.
Ne, und ja, vielleicht haben sie sich da auch irgendwas ausgedacht, um nicht irgendwen da in diesen Film reinzuziehen oder was. Aber da gibt es so viele kleine Inseln.
Ja.
Keine Ahnung.
Also was mir halt eben immer auffällt bei Filmen ist, wenn umso kleiner der Ort ist, umso vorsichtiger bist du, damit einen Ort als einen wirklich existierenden Ort zu nehmen, weil eben, du natürlich eben den Personenkreis, der so eine Lebensweise haben könnte, total eingrenzt.
Deswegen, also, ja. Aber wie gesagt, sie sagen, da geht eine Fähre von Kobe aus, also das ist da irgendeine Insel da in ne?
Ja.
Ich glaube, das ist die Seto-Inlandssee, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so die Ecke, wo hier Naked Island spielt.
Ach, okay.
Das muss auch eine von diesen Inseln da sein.
Ja, kommt gut sein, ja. Winzig
ja,
auf jeden
Fall. Wenn ich jetzt nicht totalen Unsinn rede. Aber ja, es ist Zeit für meine Lieblingsfigur, den alten Mann, der ihn aufgabelt und ihn mit nach Hause nimmt. Und das ist einfach so super. Der lebt da in diesem alten, traditionellen, riesigen Haus ganz allein. Und die sitzen da, ich weiß gar nicht, ob sie essen oder trinken oder beides oder so. Und irgendwann sagt der Opa einfach so, ey, hier, willst du noch was Schönes, so ungefähr? Und dann macht er quasi die ganze Wand auf und dann ist einfach ein riesen Fernseher und die größte Pornosammlung der Welt. Und ja, und was ich dann super finde oder sehr, sehr gruselig finde, ist so, er zeigt ihm dann so ein paar DVDs oder was und sagt so, hier, was gefällt dir? Und der sagt dann so, ja, ich finde das eher besser, wenn sich die Frauen nicht bewegen.
Ja.
Und er denkt so, ah, SM, ich hab da geile Fesselvideos, schmeißt einen rein. Und das macht ihn tatsächlich auch irgendwie an. Und
naja, eigentlich nicht. Es macht ihn ja erst an, als die Kamera nach unten schwenkt und man sieht, dass die an diesem Strick hängt und dann quasi nur diese Socken gezeigt werden, die quasi so, also da, wo sie, dass sie halt so regungslos ist.
Ja, aber es
aber
erscheint,
in dem Moment davor sagt er so, nö, ist eigentlich gar nicht mein Ding und dann will er schon gehen und dreht sich nochmal um und dann sieht er auf einmal dieses Bild und sagt, okay, aber das ist jetzt schon mein Kink.
Aber dem Publikum ist noch nicht so ganz klar, was er damit meint.
Ja, sicher.
Ne, also er sieht halt erstmal diesen SM-Porno und dann ist er erstmal so, okay. Ich meine, das klingt auch erstmal gruselig, weil so, oh ja, soll sich nicht bewegen. Naja, aber seine Konsequenz daraus ist dann, dass da ein Schwert steht und er eben den Opa umbringt und ihm lustige Socken anzieht und dann erstmal wichst. Und das ist schon ziemlich
Ja. Und deswegen meinte ich auch, dass dieser ganze Abschnitt so extrem absurd ist, weil ich glaube, du kannst von der Szene an, wo die beiden einfach nur da sitzen, was essen und trinken und sich ganz normal unterhalten, bis zu er steht da und holt sich hier auf den Alten einen runter, vergehen im Film vielleicht 3 Minuten.
Also es ist sensationell
und
gut.
Und das war einfach, also dass du allein, wenn du diese Abfolge von Szenen hast, musst du erstmal einordnen, was passiert hier jetzt überhaupt. Also das ist, das fand ich damals beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, so unterhaltsam, weil du eben, also wenn du weißt, was da, wie er drauf ist und du schaust dir das nochmal an, dann macht es natürlich auch Spaß, weil du weißt, okay, jetzt, ja, okay, jetzt passiert das, aber das erste Mal bist du komplett überfordert damit und fragst dich, bitte was? Ja. Warum bringt er jetzt den Alten um? Und was natürlich auch eine super Psychologisierung von ihm ist, dass du halt merkst, wie wenig ihm oder wie psychopathisch er ist, dass ihm quasi Menschenleben so wenig wert sind, dass er nur aus so einem winzigen Impuls heraus sagt, ja, ich will jetzt dieses Bild quasi erzeugen, auf das ich scharf bin, und deswegen ist da jetzt gerade irgendeine Person, die man umbringen kann, und deswegen tue ich das jetzt, und mir geht es halt darum, dass die Person sich nicht mehr bewegt, also muss der Alte jetzt dran glauben. Das ist völlig absurd.
Ja.
Und du fragst dich natürlich den ganzen Film über natürlich, ne, wieso? Also, was ist verkehrt mit ihm? Aber gut, das ist halt.
Was ich dann interessant finde, ist da wieder Grüße an Rolf. Er hat es in seiner Kritik geschrieben, dass wohl der Regisseur gefragt wurde, warum der Film so sehr auf sexuelle Gewalt gegen Frauen aus ist. Und der Regisseur sagte wohl, das wäre so sein Fetisch.
Oh, okay.
Was auch ein bisschen fragwürdig ist. Aber zumindest diese Szene zeigt doch aber, dass der Typ, der hier sexuelle Gewalt ausübt, dem ist das scheißegal, ob Mann oder Frau.
Genau, der hat dieses eine Bild, das ist total spezifisch, und das ist das, was ihn auf Hochtouren bringt. Und wie er das erreicht, das ist ihm völlig egal. Ne?
Ob da jetzt eine tote Frau ist oder eben so ein toter Opa, das ist ihm Wurst.
Genau.
Da muss nur ein Toter mit den richtigen Socken sein.
Ja.
Und insofern war das für mich so ein bisschen so, warum ist man da jetzt so interessiert an dieser Frage nach sexueller Gewalt gegen Frauen?
Ja, vielleicht war es auch ein bisschen so ein Sticheln seitens des Regisseurs, der eben gesagt hat, warum kommt diese Frage? Ich gebe jetzt mal eine dumme Antwort drauf. Kann natürlich auch sein.
Ich meine, seine Antwort ist erstens ein bisschen ungeschickt, weil das auf jeden Fall Kritik gibt. Andererseits weiß man ja aber auch, dass in Japan doch relativ viele Leute relativ unbedarft mit ihren Vorlieben sind. Aber ja, ich meine, wenn er jetzt auf SM steht, dann soll er halt auf SM stehen. Also, solange die beteiligten Menschen sich damit einverstanden erklären, soll er seinen Fetisch haben.
Ja.
Aber einfach, warum das jetzt so spezifisch eben da so gefragt wurde, verstehe ich nicht ganz. Denn, wie gesagt, er masturbiert ja auf alles, was tot ist.
Genau.
Naja.
Ja.
Kann man uns ja vielleicht in den Kommentaren erklären. Ich weiß nicht, ob ich die Diskussion möchte, aber.
Ja. Aber umso gruseliger und umso abstoßender ist dann unser zweiter Flashback, der dann kurz darauf folgt. Ist, wenn wir dann eben 13 Jahre zurückgehen und erfahren, was mit der Mutter von Kaede und Satoshis Frau passiert ist, weil es ja am Anfang des Films angesprochen wird, dass die Mutter nicht mehr da ist, wahrscheinlich tot. Und wir dann mitbekommen, dass Satoshis Frau an ALS erkrankt ist. Im Film wird es auch nochmal genau bezeichnet, wie die Krankheit genau heißt. Auf jeden Fall, ich bin vertraut mit dieser Krankheit, weil ich seit Jahren auch einem Fotografen auf Flickr gefolgt bin, der genau an dieser Krankheit erkrankt ist. Und das ist quasi folgendermaßen, dass deine ganzen Muskeln so weit zum Erschlaffen kommen und nicht mehr funktionieren, dass eben einfach dein ganzer Körper aufhört zu existieren im Grunde. Also und das ist von daher wollte ich hier nochmal einen kleinen Nachruf einbauen, weil ich aufgrund dessen, dass wir diesen Film besprechen, jetzt auf das Thema wieder aufmerksam geworden bin und da mal nach Ewigkeiten nachgeschaut habe, hey, was macht dieser Fotograf eigentlich, den ich hier seit Jahren verfolge? Und das letzte Foto hat er im November hochgeladen irgendwann, und da haben die Leute dann schon Rest in Peace quasi drunter geschrieben. Also hat es ihn dann langsam leider dahin gerafft, was super traurig ist. Und deswegen ein kleiner Nachruf. Colton Allen heißt er. Den kann man sich mal auf Flickr raussuchen. Der macht wunderschöne Aufnahmen von so amerikanischen Villages und so Kleinstädten, also diese typische Amerikaner-Fotografie. Und man kann auf seiner offiziellen Seite auch noch Fotoscenes und Prints von ihm kaufen, dass vielleicht dann seine Familie dann für ihn regelt oder so. Dann kann wenigstens seine Kunst noch ein bisschen weiterleben. Von daher Das kann man gerne machen. Auch bekannt unter Daikusan nennt er sich. Falls man unter Colton Allen andere Colton Allens findet, weil der Name recht bekannt ist. Hm. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall. Ja, es geht dann weiter mit der Frau, die an ALS erkrankt ist, und uns wird das hier in sehr, sehr schmerzhaften Bildern gezeigt, wie die ganze Familie mit dieser Krankheit umgeht und seine Frau absolut das nicht länger aushält und verarbeiten kann, dass sie eben ja jetzt langsam vor sich hin vegetiert und der Todeswunsch von ihr halt einfach sehr, sehr stark ihr ins Gesicht geschrieben steht und Satoshi immer wieder versucht, die Situation irgendwie zu entschärfen, da irgendwie was Hoffnungsvolles draus zu machen, aber er halt merkt, das hat überhaupt keinen Zweck, weil die möchte halt einfach nur aus dem Leben scheiden, um endlich zu erlöst zu werden.
Da gibt's zwei wahnsinnig schlimme Szenen.
Oh ja.
Einmal, wie er ihren Twitter ist es nicht, aber ihr Pseudo-Twitter Account, ich glaube, heißt es Hato, also Taube oder so, ich weiß es nicht mehr. Sie haben sich irgendeinen Twitter ausgedacht, wo er ihren Account stalkt und da einfach nur sie beschreibt, dass sie einfach nur sterben will. Ganz, ganz schrecklich. Und dann gibt's ja diese Szene, wo sie versucht, sich aus dem Bett raus zu erhängen. Und er dann nach Hause kommt und er sieht sie da halt, wie sie da hängt. Und er ist quasi wie versteinert, wie gelähmt. Ja. Er schaut quasi zu, wahrscheinlich auch einerseits hoffend, dass sie es schafft.
Ja, 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 ja.
Ne? Und erst als dann ihre, ihr quasi Strick, der verdächtig nach dem Dings vom Lichtschalter aussieht.
Ja, das habe ich auch irgendwie.
Abreißt. Ja, das ist gleich irgendein Folienmaterial. Das ist wahrscheinlich das gleiche Zeug,
was das sollte haben. Eigentlich, ich habe es jetzt beim zweiten Mal sehen, nämlich auch gedacht, hat mir, wie kommt sie überhaupt dazu, sich dieses Ding zu basteln? Aber es ist ja scheinbar so, dass das eigentlich eher als Hilfe dient, dass sie sich da hochziehen kann, eigenständig, wenn sie sich aufsetzen will.
Ja, oder weil es irgendwie am Vorhang ist. Vielleicht ist es auch einfach dazu, den Vorhang zuzuziehen. Irgendwie sowas, ich weiß es nicht, aber jedenfalls versucht sie sich da zu erhängen und es reißt halt ab. Und erst dann schreckt er auf, so, oh mein Gott, geht's dir gut, ich helf dir, ich helf dir. Und vorher guckt er halt zu und sie sieht das auch, dass er zuguckt, das ist so schrecklich. Also.
Ja.
Ah.
Ja, ja, das war echt... Ja, das war ziemlich hart und umso furchtbarer wird's dann eben noch, wenn wir dann feststellen, dass unser Serienkiller, von dem wir mittlerweile wissen, was für einen Kink er hat, als Pfleger in so einer Station arbeitet, wo es eben um Leute geht, die ALS haben, sprich sich nicht mehr bewegen können. Und das wird richtig unangenehm. Also wenn du merkst, oha, in was für einer Machtposition sitzt hier jemand, der einfach so eine gestörte Sexualität hat. Und
und jetzt hat er natürlich noch eine Geschäftsidee.
Genau. Also
Sterbehilfe, yay.
Genau, und versucht halt hier Satoshi einzureden. Hier, ach, das ist doch kein Leben mehr, was sie hat und die will doch nur sterben. Und er denkt sich natürlich, ja klar, seine Frau zeigt sie mir auch mit jeder Geste, dass er irgendwie recht hat. Zumindest glaubt er das, aber er merkt halt dann doch relativ schnell, dass er nicht aus eitlen Motiven heraushandelt, sondern einfach, ihm das scheinbar irgendwie gefällt, dass er das macht. Und zwar spätestens, als er dann auch noch eine Riesensumme verlangt, als er vorschlägt, die Frau für ihn zu töten, weil er eben Methoden kennt, wie man das irgendwie schmerzlos macht. Und er sagt, er kümmert sich dann darum, hier die Leiche zu verscharren oder was. Das kriegt man gar nicht so wirklich mit, ne?
Nee, das Ding ist ja, diese Apparatur, die er baut, das sieht ja tatsächlich aus, als hätte sie damit Selbstmord begehen können.
Ja.
Also ich behaupte mal, sie haben sie da tatsächlich einfach liegen lassen oder hängen lassen, was ja dann auch damit reinspielt, dass die Tochter eben diese Vision hat von eben in diesen Tischtennisverein kommen und da hängt die Mutter. Auch wenn das jetzt vom Bild her anders ist, aber das ist ja dann sicherlich Ausdruck des Traumas, dass sie die Mutter da gefunden
ja,
hat.
Ja, ja, stimmt, stimmt. Stimmt, ja, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, ja.
Und das ist schon ziemlich schlimm. Ne, aber er baut ja da irgendwie so ein Apparat, wo irgendwie quasi so ein Strick um die Tischtennisplatte, die hochkant ist, gewickelt ist, dann ihr um den Hals und dann muss der nur beim Rollstuhl quasi ein Gummiband dran klemmen, dass der eben von selbst nach vorne fährt und dann wird sie quasi automatisch erhängt.
Was es natürlich noch umso absurder und grausamer macht, weil gleichzeitig eben, wie du sagst, muss er so machen, um es wie ein Unfall aussehen zu lassen oder wie Selbstmord aussehen zu lassen. Ja. Gleichzeitig schaut's aber auch, also gleichzeitig mit dieser mechanischen Kälte, mit dem er das einleitet, wirkt es natürlich noch grausamer, weil es in dem Moment quasi für ihn nur so ein Abfrühstücken dieser Todesszene ist, damit er halt sofort seinem Fetisch nachgehen kann.
Richtig. Also das ist ja dann auch schlimm, dass sie die ganze Zeit zwar sagt, dass sie sterben will,
ja.
Aber wenn es dann dazu kommt, dass er das übernimmt.
Und dann dieses Grinsen im Gesicht hat, ja.
Vorher haben wir Satoshi, der versucht, sie zu erwürgen. Und das ist total okay für sie. Aber hier merkt sie, oh mein Gott, da ist dieser Psychopath, der das jetzt übernimmt mit dem Grinsen im Gesicht und maximaler Kälte. Und da kriegt sie eben auch Angst.
Ja, ja.
Ne?
Genau.
Und er geht dann aber raus und sagt dann zu Satoshi, hey, sie hat gelächelt.
Ne? Ja. Und was dann noch bizarrer ist, dass er dann sagt, hey, kann ich mal schnell auf die Toilette gehen? Und du kannst dir vorstellen, was er da vielleicht jetzt gerade macht, nachdem...
Ja. Oh, nee, also Gott, das ist alles unglaublich ekelhaft und schlimm. Und, aber jedenfalls beschließt er dann, Satoshi einzureden, dass die gemeinsam Gutes tun und Freude verbreiten, indem sie eben Leuten helfen, sich umzubringen. Ne? Mhm. Und dann so Social Media erforschen. Und dann kriegen wir halt mit, dass Satoshi so bedingt sein Kumpane ist, sein Komplize.
Ja.
Nicht nur Kunde, sondern ne?
Ja.
Und das dann kommen wir zu seiner großen Geschichte quasi, wo dann klar wird, dass einerseits eben der dieser Gabelvorfall, ne? Dass er jetzt quasi wieder auf der Flucht ist. Und Satoshi ihm nun sagt, ja, dann komm nach Osaka, ich versteck dich hier, ich helfe dir. Und dann gleichzeitig aber irgendwie einen Plan ausheckt, wie er jetzt aus der ganzen Sache rauskommt.
Genau, es gibt ja dann so ein kurzes Voice-Over von ihm, wo er quasi sagt, er musste da einen Plan sich ausdenken, weil es kommt ja dann eben genau in den Nachrichten halt relativ bald raus, oh, er ist das hier mit Phantombild, Satoshi ist auf der Flucht und Yamauchi und er sich denkt, okay, wie kommt er jetzt aus dieser Sache wieder raus und merkt eben vor allem, hey, der macht das nicht aus noblen Stücken heraus.
Nächstenliebe.
Genau, und er lässt sich ja dann, dadurch, dass er eher, dass Satoshi ja Yamauchi immer die, diese Kontakte zukommen lässt und sagt, hier, schreibt die mal an, schreibt ja mit denen über dieses Social Network da und kriegt halt dann raus, hier dein ehemaliges Opfer, die hat versucht, sich umzubringen erneut und ist gescheitert, der müssen wir natürlich auch hier ihren Todeswunsch gewähren und versucht dann halt ihn so dran zu setzen, dass er das eben macht. Aber ich überlege jetzt gerade, wieso hat er eigentlich die Idee mit dieser Starlet, heißt sie, ne? Ja.
Ich kriege gar nicht zusammen, wie sie tatsächlich heißt. Sie ist auch namentlich irgendwie nirgends gelistet. Aber sie sagen irgendwie Starling oder so.
Ja, Starling, glaube ich, irgendwie als irgendwie Username sowas. Halt, ne?
Ja. Naja, das Ding ist ja, sie war ja die bei diesem Gabelvorfall dabei war.
Genau.
Und dann hat sie versucht, sich umzubringen, anschließend nochmal. Und jetzt hat
die Beine gebrochen.
Genau, und jetzt hat er nochmal Kontakt mit ihr und sie haben sich irgendwie so verabredet, dass sie jetzt auch wirklich ernst macht und sie vor allem auch viel Geld bezahlt. Mhm. Ne? Und ja, dann holt er sie eben auch nach Osaka. Ne? Und sie planen das alles auch wieder in diesem Ping-Pong-Club zu machen. Und dann kommen wir jetzt aber zu den cleveren Überschneidungen mit der Ursprungsgeschichte, dass Satoshi jetzt zu diesem Ping-Pong-Club geht und jetzt aber auch sieht, wie seine Tochter gerade ihrem Schulfreund die Brüste zeigt, damit sie eben zusammen zu dieser Insel fahren und so weiter. Ja. Und er das dann eben quasi da absagt, weil da sind ja Leute.
Genau.
Und dann verabreden sie sich eben, auf diese Insel zu gehen und das da zu machen.
Genau. Aber was ich total bizarr finde, ist dieser ganze Abschnitt, nachdem Starling da im Spiel ist und sie sich ja beide Beine gebrochen hat und deswegen im Rollstuhl sitzen muss, dass du diese ganze Tortur gefühlt von ihm nochmal durchlebst, wie er versucht, dass die alles, was er mit seiner Frau quasi gemacht hat und ihr versucht hat, den Todeswunsch zu gewähren, er jetzt quasi nochmal gespiegelt hat. Und da gibt es ja dann auch diese absurde Szene, wo er ihr doch dann das Hemd so zuknöpft und dann ihn die Emotionen quasi überkommen und die dann halt wirklich wie sie dann so ein sardonisches Lachen am Tag legt und er halt da währenddessen sich total auflöst quasi, fast schon emotional und
Aber sie ja auch, weil sie sagt ja auch irgendwie sowas wie, du riechst wie mein Vater.
Genau. Und ne, sie
so,
hat
da,
halt
da
so,
ist ja auch irgendwas.
Genau.
Ne? Und er ist halt wieder erinnert an seine Frau, weil er sich halt wieder um eine Frau im Rollstuhl kümmern muss. Und das ist so schade, dass die beiden sich dann doch irgendwie eigentlich ganz gut verstehen. Weil, ne? Ich meine, sie macht ja nur Ärger. Ne? Ja. Und ich finde das dann auch ganz niedlich, wie er dann mit ihr da unterwegs ist und sie dann immer wieder den beiden Kindern über den Weg laufen. Das ist ja auch fast schon wieder so Slapstick-mäßig.
Ja, ich wollte gerade sagen, also dieser ganze Abschnitt ist, also da merkst du halt schon, dass da dass da auf jeden Fall Comedy drin ist, weil als sie doch dann da irgendwie abhaut und er sie doch dann findet, wie sie quasi umgestürzt ist mit diesem Rollstuhl, kommt doch auch noch durch dieser Rollerfahrer, der sie fast über den Haufen fährt und er geht halt diesen Rollerfahrer zu sagen, hey, pass auf, du hättest jetzt fast umgebracht. Also das ist schon ziemlich düster, einfach schwarzer Humor.
Auch, klar, du hättest sie fast umgebracht, aber wir wollen sie doch morgen töten.
Ja, genau.
Super, ja, ehrlich. Nee, es ist schon großartig, dass wir, das braucht man gleich auch zwischendurch wieder so ein bisschen mehr Leichtigkeit zwischendurch mal. Ja. Oder
dass sie sich zum Beispiel darüber beschwert, dass der Wasserdruck in der Dusche so schlecht ist, als sie im Hotel sitzt. Das ist auch so, ne, diese Kleinigkeiten, die dann im Angesicht des Todes dann doch noch irgendwie wichtig sind. Das schmeckt mir nicht, das ist mir zu unbequem und so weiter.
Ja, ne, du willst ja wenigstens ein paar nette letzte Tage haben.
Genau, ja klar.
Ja. Nee, es ist schon super, also die Dynamik zwischen den beiden funktioniert ganz wunderbar. Ja. Großer Spaß. Und wie das dann noch kombiniert mit dieser Flucht vor den Kindern, die da überall rumlaufen, ist herrlich. Also ganz, ganz toll. Und dann haben wir eben das große Finale auf der Insel, was sehr bizarr ist, weil dann einerseits eben unser Killer sie eben mit einem Gürtel wieder erwürgen will oder es tut. Und als er dann fertig ist, kommt dann Satoshi und sagt so, ey, da ist irgendwie, kommt jemand und sah und wir müssen vorsichtig sein. Und er geht dann halt raus gucken und Satoshi haut ihm einfach von hinten eins mit dem Hammer auf den Kopf. Ne? Und das ist auch wieder dann so blutrünstig. Ne? Und das Schlimmste an dieser ganzen Szene ist, er hämmert dann diesen Typen weg. Und er sticht sich dann selber, damit es wie Notwehr aussieht. Und dann wacht die Frau wieder auf und kriecht zu ihm rüber und sagt, töte mich, bring mich
um. Ja, was ich so schlimm finde an dieser Szene ist, weil ja doch Yamauchi dann auch noch zu ihr sagt, du bist die Einzige, die wirklich sterben wollte, Alle anderen haben quasi immer dann letzten Endes doch einen Rückzieher gemacht, aber er ist halt einfach bis zum letzten gegangen, weil er gesagt hat, nee, du kommst jetzt nicht mehr aus.
Richtig.
Ihr wird's aber nicht gewährt, also zumindest unkompliziert, ohne, Da gibt's ja auch diese absurde Szene, wo Satoshi und Yamauchi, als sie da sich diese Fälle quasi an Land schaffen, miteinander telefonieren und er gerade irgend so eine durch den Gang hetzt, die total in Todesangst vor ihm wegläuft und sagt, hey, auf was für einen Schwachsinn habe ich mich hier eingelassen.
Ja, also die treiben da schon ein bisschen unangenehmen Spaß mit. Ja, aber wie gesagt, es ist einfach so schlimm, dass gerade nachdem er eben diese quasi Flashbacks hatte, wie es mit seiner Frau war, durch diese dieses aktuelle Opfer, die Sterling, dadurch, dass er das jetzt wieder hatte und sie dann aber eben doch sterben muss, also sein Plan ist ja jetzt, dass er da irgendwie der Killer sie umgebracht hat und er den Killer umgebracht hat in Notwehr und so weiter und er dann eigentlich der Held ist, dass sie jetzt halt doch auf jeden Fall sterben muss. Das kann nicht sein, dass sie da übrig bleibt. Sie könnte ihm auch den Plan versauen. Und dann muss er eben doch das durchziehen, was er bei seiner Frau nicht konnte. Mhm. Und das Schlimmste an der Sache ist, hätte er das dann damals schon gekonnt, dann wäre uns die ganze Scheiße erspart geblieben. Das ganze Elend.
Und da finde ich eben auch seine Mimik so gut in der Szene, weil du halt merkst, wie sein Gesicht halt ständig versucht zu entgleisen, weil es ihm einfach, weil ihm das jetzt gerade so schwer fällt, und er einfach diesen, also du siehst in seiner Mimik diesen inneren Kampf einfach so gut und das macht er halt als Schauspieler wirklich grandios.
Ja.
Und und natürlich ist es auch ein Moment, wo du dann anfängst zu merken, hey, er ist hier schon unser Sympathieträger und alles. Aber die Vehemenz, mit der er das macht, ist natürlich auch total übel. Also, weil eben er will diesen Plan einerseits durchziehen, andererseits man muss ja sagen, es gibt diesen einen Moment, der als Motivation herhält für Satoshi, warum er überhaupt das Geld will. Wirklich ist, weil er halt einfach da Yamauchi sagt, hey, nimm doch das Geld und mach wieder dieses Ping-Pong-Center auf. Mhm. Das hätte deine Frau doch gern gewollt. Und er dann auch wieder so eine Art neuen Lebenssinn irgendwie hat, nochmal so eine Art, auch wenn nur vielleicht imaginiert oder so, so einen Lebenswunsch seiner Frau nochmal in die Tat umzusetzen, das ihm einfach persönlich wieder Hoffnung spendet und auch noch ein Fundament liefert für die Zukunft, das er ja nicht hat.
Das Ding ist ja, dass dann eine Parallele kommt zwischen ihm und seiner Tochter. Mhm. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, so, die Tochter ist bereit, Sachen zu machen, um ans Ziel zu kommen. Und er genauso, nur halt in einer etwas anderen Dimension. Das Problem ist halt, also zumindest für die Handlung zwischen den beiden, dass, wie gesagt, sie Grenzen kennt. Sie sagt irgendwann, hier geht's nicht weiter und er offenbar nicht. Und jetzt haben wir das Ding, dass die Polizei das so anerkennt, dass er wohl die Wahrheit sagt und er kriegt das Geld, was ihm versprochen wurde und er kann den Ping-Pong-Laden wieder aufmachen. Er stellt noch fest, dass die Starling die verarscht hat und sie nicht so viel Geld bekommen haben, wie sie versprochen hat. Aber er nimmt das so alles und lässt sich als Helden feiern und macht eben diesen Ping-Pong-Laden wieder auf. Und gleichzeitig denkt er sich aber, oh, das Geschäft könnte man doch vielleicht weiter treiben, probiert nochmal die verschiedenen Accounts aus und findet tatsächlich noch einen Account, der noch aktiv ist und wo sich tatsächlich jemand gemeldet hat, der sterben möchte. Und er spielt dann noch ein bisschen Ping-Pong mit seiner Tochter und sagt so, hier, ich muss jetzt aber mal kurz weg, geht dann zum Zutenkaku und hat sich da eigentlich zum Mord verabredet. Er kauft auch noch einen schönen Gürtel vorher beim Secondhand-Laden. Und dann taucht aber sein Opfer nicht auf und wir kriegen enthüllt, dass das seine Tochter war, die jetzt sicher weiß, dass er da eben involviert war und die dann noch einmal mit ihm Ping-Pong spielt und ihm klar macht, hey, ich weiß, was du getan hast und ich habe die Polizei gerufen und ich mache jetzt das Fischgesicht, denn ich habe gewonnen.
Mhm. Ja, genau.
Ne? Und das finde ich eine unglaublich schreckliche Szene. Da gibt es dann auch wieder Menschen, die sagen, dass wäre unglaubwürdig, aber ich finde das eigentlich, wie gesagt, sie ist bereit, zu einem gewissen Grade Grenzen zu brechen, aber sie weiß, wo Schluss ist. Und genau. Sie weiß, ihr Vater ist involviert in Mord und ziemlich exzessiven Mord. Ja, und das ist etwas, was sie halt nicht akzeptieren kann. Und dann hat sie da eben die Konsequenz draus gezogen. Und das ist einfach so schlimm, die dann noch stehen und spielen. Und irgendwann haben sie auch nicht mal mehr einen Ball. Mhm. War wohl angeblich sowieso nur ein CGI-Ball.
Ach, tatsächlich? Weil ich mich schon gefragt habe, so, oh, wie lang haben die das da wohl geübt, bis sie das in diesem One-Take hinbekommen haben, so CGI. Fehlerfrei sich dieses Ding hin und her zu spielen.
CGI.
Ach, okay.
Man merkt es aber auch nicht, also insofern schon super. Nee, aber es ist einfach so eine schreckliche Szene.
Ja, total.
Wie die dann sich nochmal unterhalten und sie ihm auch nochmal klar macht, dass sie ihn liebt und so weiter. Aber das ist halt irgendwie so ein Ding, das ist inakzeptabel.
Ja, das ist ziemlich bitter.
Ja, aber genau. es passt halt auch, weil er halt immer wieder Grenzen überschreitet, wo sie sagt, ey, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen, reiß dich am Riemen, ne?
Ja, ja, klar.
So. Und ich find's nicht unglaubwürdig, dass sie dann entschließt, so, hey, der will weitermorden, ich muss das beenden.
Und das es passt auch zum ganzen Charakter von ihr, das, was ich eben gemeint habe, dass sie solche Dinge, die andere Leute völlig aus der Bahn werfen würden, nimmt sie halt relativ gefasst oft auf und sagt halt, gut, aber das heißt ja nicht, dass sie deswegen keinen klaren moralischen Kompass hat. Also deswegen ist sie ja, genau, deswegen weiß sie ja ganz genau, was richtig ist und so weiter. Sie ist halt einfach die erwachsenere Person.
Und ja, ich möchte behaupten, das ist auch zum Schutz des Vaters.
Ja, eben, das auch.
Wenn er jetzt verhaftet wird, so nach deutschen Standards wäre das wahrscheinlich Beihilfe zum Mord. Und wenn er jetzt aber weitermacht, wird's Mord.
Ja, genau.
Ne? Und das ist erstmal für ihn, für das, was er tatsächlich tut, ist das natürlich was ganz anderes. Und auch was man, glaube ich, eher vergeben kann. Aber wenn er halt wegen Mord in den Knast geht, ne, weil er dann da vielleicht weitermacht, für ein bisschen Geld, dann ist das halt doch nochmal was anderes. Also insofern finde ich das nicht unglaubwürdig.
Ja, ja, klar.
Das passt schon irgendwie.
Was ich ein bisschen tatsächlich ein bisschen seltsam finde, ist, ich meine, damit... Ja, hallo und willkommen zurück. Wir haben jetzt hier eine Woche später und meine Aufnahme hat letzte Woche leider den Geist aufgegeben. Da wollte Audacity aus irgendwelchen Gründen nicht mehr mitmachen. Und deswegen sprechen wir hier noch unser Ende zu Sagazu bzw. Missing ein, das letzte Woche verloren gegangen ist. Aber so viel war da ja eigentlich nicht mehr. Also wir waren da schon relativ am Ende, haben jetzt nochmal versucht nachzuschauen, wo wir da stehen geblieben sind. Und ich glaube, ich hatte noch erwähnt, dass ich unsere Hauptfigur hier unseren Vater, unseren wie hieß er, Satoshi, glaube ich? Ja, genau.
Ja, Satoshi.
Satoshi, dass das alles ein bisschen seltsam ist. Oder sagen wir es mal so, der Film hat trotzdem ja so eine gewisse Leichtigkeit, dadurch, dass es irgendwie schon so und dieses ganze Familienthema, diese Vater-Tochter-Dynamik drin hat, hat der Film irgendwie oberflächlich so ein bisschen so eine Leichtigkeit, die natürlich dann so in super düstere abdriftet, aber gerade am Schluss, wenn diese Ping-Pong-Szene ist, stattfindet, da wirkt es dann eigentlich fast schon wieder so, als wäre das Ganze jetzt, würde das Ganze jetzt auf so einem versöhnlichen Punkt hinauslaufen, aber wir merken ja dann ganz schnell, da ja, versöhnlich, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist. Es ist auf jeden Fall so, dass die Tochter von ihm einfach die moralische Stärke hat zu sagen, hier, ich will nicht, dass mein Vater zum absoluten Unmensch verkommt und versuche ihn da eben zu stoppen, indem ich meinen eigenen Vater an die Polizei ausliefer.
Genau, ich glaube, das ist sehr liebevoll von ihr gemeint.
Genau, genau. Es ist leider natürlich bitter, aber...
Ja, natürlich. Ja. Aber so wie sie auch mit ihm umgeht, mit dem Fischmund und so weiter, sie meint das überhaupt nicht böse. Wobei es wahrscheinlich auch so zum Teil ist so, ey, ich hab die Schnauze voll von deinen Eskapaden.
Genau.
So, geht nicht mehr, ne?
Genau, es ist einfach so eine...
Jetzt geht's so schlimm.
Sehr, sehr erwachsene und abgeklärte Geste an der Stelle von ihr.
Ja.
Und genau, wir kriegen halt dann auch zwischenzeitlich mit oder haben davor noch mitbekommen, das war, glaube ich, eine Sache, die verloren gegangen war jetzt in der Aufnahme, dass ich eben finde, dass das im Film eigentlich sehr, sehr unterschwellig passiert, dass er auf einmal diese Fixierung auf das ganze Geld hat. Also wir sehen ja dann, wie er nochmal versucht, dieses Geldbündel auszugraben und man sieht dann, da waren die Hälfte, also waren nur die obersten Scheine quasi echt und der Rest war einfach gefälscht. Also seine Gier nach Papier. Dem Geld ging halt leider dann nicht auf zu seinen Gunsten. Aber dass er eben da bereit ist, für Geld in diesem Traum zu verwirklichen, hier dieses Tennisstudio nochmal neu aufzumachen, auch für, um so eine Art Neustart irgendwie hinzulegen für sich, dass das Ganze ihn halt in so einen Drang oder in so eine Gier reingetrieben hat, wo seine Tochter eben jetzt erkennt, hey, das kann ihm nicht gut tun und ich muss versuchen, das Ganze jetzt irgendwie zu unterbinden.
Ja, ich meine, sie hat ja auch eben gesagt, so, ey, gib das Geld nicht für diesen Tischtennisclub aus, das hat keinen Zweck.
Genau. Ne?
Und da hat das schon irgendwie vergeigt und dann, kriegt sie mit, dass er da eben dann die künftigen Geldnöte eben so ein bisschen fragwürdig ausbessern möchte und das ist dann eben so. Und sie verhält sich da, du hast es ja auch schon gesagt, sie ist den ganzen Film über schon für ihr Alter relativ abgeklärt.
Genau, genau. Mhm. Auf jeden Fall die erwachsene Person vermeiden.
Und auf jeden Fall auch gewillt, Sachen zu tun, die ihr nicht gefallen.
Ja.
Wenn es denn das Richtige ist, was zu tun ist. Was ich ganz lustig finde, weil du von seiner Gier redest. Ich habe vorhin kurz reingeguckt in eine Netflix-Spielshow, die heißt Run for the Money. Mhm. Das ist so ein bisschen wie diese Death Game Show, so Squid Game oder sowas, nur eben, dass niemand stirbt. Ne? Also da ist mehr so Fangen spielen als sterben. Und da gibt's dann so maskierte Bösewichte in Anzügen, die alle jagen. Und dann gibt's so den einen Oberbösen, der sieht so ein bisschen aus wie diese, wie heißen sie, diese Pestdoktoren mit diesen Vogelmasken.
Ja.
Und der nimmt dann irgendwann die Maske ab und das ist dann hier unser Satoshi.
Geil.
Und er sagt, oh, ja. Eure Gier wird euch noch zum Verhängnis werden, so ungefähr.
Das ist super. Passt natürlich auch, weil du meintest, der ist eigentlich, macht mehr so Comedy-Zeug und
passt
natürlich super.
Ja, ist auch da total quatschig. Das ist sehr niedlich. Ja, übrigens, wo wir gerade bei Netflix sind, neulich gestartet ist die Hidokazu Koreeda-Show The Makanai.
Ach, okay.
Ist bestimmt auch gut. Ist wohl so ein Geisha-Ding, also Maikos sind hier, die Geishas im Training. Und eine von den Mädchen, die wird dann eher zur Köchin. Also ist so ein Food-Porn-Historien-Ding in Kyoto.
Klingt ganz gut. Ich habe seinen letzten, wie heißt der, Broker? Noch nicht gesehen. Das ist hier seine koreanische Produktion.
Genau, genau. Der müsste ja auch demnächst in Deutschland irgendwie zumindest mal auf Disc kommen. Dann kannst du den nachholen.
Ja,
ich habe den auch nicht gesehen, weil ich mich nicht getraut habe, im Kino einen koreanischen Film mit japanischem Untertitel zu schauen. Mir doch ein bisschen zu pervers. Aber Koreeda, wie schlimm kann es sein? Ne? Also,
genau.
Wollte ich nur noch mal erwähnt haben, dass die da auch raus ist. Ja, aber genau, Sagasu, wunderbares Ding.
Genau.
Hast du noch irgendwas, was du zu dem sagen wolltest?
Nichts, was mir jetzt gerade spontan einfällt. Und
gut, dann möchte ich ganz zum Schluss doch noch mal das Ende von dem Wandering Moon spoilen und noch eine Sache dazu sagen, weil mir noch was eingefallen ist, was ich ein bisschen irritierend finde, weil der Film wieder was andeutet, wo ich nicht genau weiß, ob ich das gut oder schlecht finde oder ob ich das irgendwie finde. Und da müssen wir doch mal über diese finale Szene reden, die wir eigentlich versucht haben auszulassen, damit die Hörer noch irgendwas haben, was sie vielleicht überraschen könnte. Also falls euch das jetzt nicht interessiert oder falls ihr sowieso dann die andere Folge nicht gehört habt, weil ihr diesen Film vielleicht noch vorher sehen wollt, dann jetzt hier ausschalten. Jetzt ist Missing vorbei. Jetzt kommt Wandering oder Wandering Moon.
Genau, oder vielleicht macht euch dieses Ende jetzt so neugierig auf den Film mit all seiner Kontroversheit, dass ihr dann vielleicht erst unsere Folge, die wir jetzt vermutlich, denke ich mal, so eine Woche davor veröffentlicht haben, bevor ungefähr, diese Folge erscheint und dann vielleicht auch den Film sehen wollt.
Er ist sehr, sehr gut. Was ich interessant finde, sagen wir es mal so interessant, die beiden beschließen ja zum Schluss, dass sie zusammenbleiben. Und sie gehen irgendwo anders hin und wenn sie irgendwer wieder entdeckt und enttarnt, dann gehen sie halt weiter. Und der Film suggeriert ein bisschen, dass er vielleicht, weil er damals, als sie ein Kind war, mit ihr so eine emotionale Beziehung zumindest aufgebaut hat, dass er jetzt eventuell befähigt ist, mit ihr eine Beziehung zu haben. Das wirkt für mich ein bisschen so, weil es diese Grundlage gibt von damals, hat er noch irgendwie ein Interesse an ihr, obwohl sie erwachsen ist. Und ich weiß noch nicht, wie ich das finde.
Ja, also, dass er quasi im Endeffekt so ein bisschen auch sein Ding auslebt, indem er von der Erinnerung zehrt, während er mit ihr zusammen
vielleicht
ist.
Vielleicht auch das.
Genau.
Vielleicht auch einfach nur, dass das damals halt der Grundstein gelegt wurde und das dann jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig ist, wie der Körper ist. Soll es ja auch geben, dass man einen Menschen für die Persönlichkeit liebt.
Ne? Ja, genau, eben.
Soll ja vorkommen. Also insofern scheint er da so einen Punkt machen zu wollen, dass das vielleicht eine Option wäre, um dann eben zu dieser Ketchup-Szene zu schneiden. Ich glaube, die kommt danach.
Ja.
Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das finde, aber kam mir noch neulich so dieser Gedanke, dass das doch auch so ein bisschen irritierend ist. Also generell diese ganze Herangehensweise an die Problematik der Pädophilie ist so ein bisschen gewagt. Aber ja, nicht unbedingt negativ, aber ne, da wird ja zumindest nicht alles verteufelt. Aber der ganze Umgang damit ist so ein bisschen abenteuerlich. Ich weiß halt nicht, inwiefern das auf Realität übertragbar wäre. Will ich auch lieber nicht ausprobieren.
Ja, der Film, denke ich, macht halt auch ein bisschen den Punkt, dass eben, obwohl er vielleicht gleichzeitig sagt, das ist alles total moralisch verwerflich, eben menschliche Beziehungen irgendwie einen Weg zueinander finden und in der Realität
könnte auch
einfach
ein Punkt sein,
Beziehungskonstrukte existieren, wo man vielleicht gar nicht so tief graben will, wie hier die Dynamik dahinter funktioniert, weil da eben vieles ziemlich Abgründiges vielleicht zum Vorschein kommt. Also es geht halt darum, irgendwie finden Menschen zueinander, egal auf welchem Weg und wenn es jetzt eben auf so eine sehr, sehr abstruse Art ist, weil ich meine, im Endeffekt legal ist das ja, was sie jetzt dann machen, also wenn sie zusammenleben.
Auf jeden Fall.
Und das ist halt natürlich, wenn du die Hintergrundgeschichte der beiden kennst, also wenn die irgendwie mal zu viert irgendwie beim Essen sitzen mit Freunden und sagen, hey, erklär mir mal, wie habt ihr euch damals eigentlich kennengelernt? Ja. Ich glaube, da werden sich, glaube ich, viele Leute distanzieren von den beiden, wenn die mitbekommen, wie das vonstatten ging, also aber der Film zeigt eben, es ist, ja, also ich denke, was er eben sagt, ist, dass es menschliche Beziehungen einfach super kompliziert sind und
das auf jeden
Fall. Genau.
Ja, wobei die beiden ja dann auch so ein bisschen einen Glückstreffer haben, denn sie will ja aufgrund ihres Traumas keinen Sex haben und er kann keinen Sex haben. Also das ist zumindest keine Debatte bei denen. Also,
das ist so.
Finde ich ganz interessant, wie das Ende dann hinkonstruiert wurde. Also jetzt weder besonders positiv noch besonders negativ, aber interessant. Wollte ich nochmal kurz drüber geredet haben, weil das dann vielleicht auch nochmal eine spannende Szene ist, was auch immer man davon halten mag. Aber ja, immer noch ein guter Film.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann in diesem Sinne machen wir das hier weg, damit wir uns dann schon der nächsten Folge widmen können. Wir haben ja schon das nächste Programm hier geplant.
Genau.
Willst du ankündigen, was dann in der nächsten Folge kommt?
Ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall sprechen über ja zwei 90er-Kracher vor dem Herrn, nämlich hier einmal Organu, wie auch immer, und einmal eine französische Produktion, aber ein japanischer Film, möchte ich sagen,
ja.
Und zwar Tokyo Eyes von Jean-Pierre Limousin, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber...
Großes Auto.
Ja, genau, großes Auto.
ganz kurz zum Organ, dein Versuch, das Japanisch auszusprechen, war schon ganz gut, aber du bist einem gemeinen Trick den Leim gegangen,
ja,
denn das N gibt es genau. Tatsächlich.
Ja, wollte ich gerade sagen, genau, Orugan. Wäre es dann richtig wahrscheinlich.
Gut, wird ein Knaller. Es ist gleichzeitig extrem unterschiedlich und ich behaupte, es ist ein doch sehr gutes Duo.
Ja,
aber dazu mehr beim nächsten Mal.
Genau.
Gut, dann tschüss.
Tschüss.